Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Diskussionen über Rechtspopulismus in Deutschland haben auch den abschließenden Tag der Haushaltsberatungen im Bundestag geprägt. Arbeitsminister Heil betonte, gerade in Zeiten großer Unsicherheit müssten die sozialen Sicherungssysteme stabil gehalten werden. Heil stellte die Koalitionsvorhaben in der Renten-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik als ein Mittel heraus, um Rechtspopulisten zu bekämpfen.
Wie der Reichtum in Deutschland angesichts der guten Wirtschaftslage richtig zu verteilen ist, diskutierten die Abgeordneten am Morgen. Der Etat für Sozialpolitik ist mit Abstand der größte im Bundeshaushalt. Der SPD-Ressortchef sieht Renten- und Arbeitsmarktpolitik auch als Mittel gegen Sorgen der Bevölkerung.
Es gibt politische Scharlatane, die versuchen, aus diesen Ängsten ein Geschäftsmodell zu machen. Wer das nicht will, der muss dafür sorgen, dass die Menschen sich auf einen starken Sozialstaat verlassen können und genau dafür arbeiten wir.
Die SPD verweist auf Beschlüsse zu Investitionen, Rentensicherung und Entlastung bei Steuern und Abgaben. Die Linke kontert, Millionen Menschen litten nach wie vor an Folgen der rot-grünen Arbeitsmarktreformen.
7 Millionen Menschen arbeiten in unserem Land im Niedriglohnsektor. Bei 1,2 Millionen Menschen reicht der Lohn nicht zum Leben, sie müssen zum Amt gehen und aufstocken. Und 1 Million Menschen sind als Leiharbeiter tätig.
Die Grünen monieren, die Große Koalition kümmere sich zu wenig um Ärmere.
Kinder in Armut, Anpassung, Regelsätze, Grundrente, Kinderzuschlag. Sie kriegen da ja noch nicht mal den kleinsten gemeinsamen Nenner hin, weil sie keinen gemeinsamen Nenner haben in dieser Politik, wenn es um Armut geht.
CDU und CSU halten dagegen. Politik müsse auch die viel arbeitende Mittelschicht im Blick haben.
Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob Dinge wie Baukindergeld dazu tauglich sind oder nicht. Aber es ist ein Zeichen an die Mitte der Gesellschaft, denn was ist mehr in der Mitte als Familien mit Kindern mit mittleren Einkommen, meine Damen und Herren?
Geld müsse zielgerichteter ausgegeben werden, meint die FDP, etwa für Zukunftsthemen wie Bildung, Forschung, Digitalisierung.
Und dafür muss man, anders als der Minister das macht und anders als die Koalition das macht, Schwerpunkte bei den Mehrausgaben eben nicht immer nur in den Bereich Arbeit und Soziales legen.
Die AfD erklärt, sie finde die Steuerbelastung in Deutschland insgesamt fragwürdig und verlangt Senkungen.
Folgen Sie bei diesen sprudelnden Einnahmen dem Antrag der AfD, der jetzt zur Beschlussfassung kommt. Schaffen Sie den Solidaritätszuschlag zum 01.01.2019 ab. Wann denn sonst?
Der Finanzminister unterstreicht zum Ende der Haushaltswoche, solide Finanzpolitik müsse vor allem vorsorgen für schlechte Zeiten.
Denn tatsächlich wird es immer wieder so sein, ob das nun eine Wirtschaftskrise ist, die wegen der Finanzmärkte entsteht oder aus anderen Gründen, dass wir in einer wirtschaftlichen Krise über große Möglichkeiten verfügen müssen, gegenzuhalten und gegenzusteuern.
Ende November soll der Haushalt nach den Ausschussberatungen beschlossen werden.
Nach Überzeugung von Kanzlerin Merkel wird die Große Koalition nicht am Streit über Verfassungsschutzchef Maaßen scheitern. So wichtig dessen Position auch sei, das Regierungsbündnis werde an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen, sagte sie am Rande eines Besuchs in Litauen. Die Gespräche von Union und SPD würden am Dienstag fortgesetzt. Die SPD pochte indes erneut auf eine Ablösung Maaßens.
Kanzlerin Merkel hat sich in Litauen dagegen ausgesprochen, die EU-Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Sie knüpfte eine Lockerung an Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens für die Ukraine. Bislang gebe es allerdings keine Fortschritte, erklärte Merkel in Vilnius bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs aus Litauen, Lettland und Estland.
Bundesaußenminister Maas hat mit seinem russischen Kollegen Lavrov über den Syrienkrieg beraten. Dabei forderte Maas Moskau auf, eine Großoffensive gegen die letzte Rebellenhochburg Idlib zu verhindern. Ein solcher Angriff könne zigtausende Menschen das Leben kosten. In dem Gebiet im Nordwesten Syriens sind 3 Millionen Bewohner eingeschlossen. Russland gilt als Schutzmacht von Präsident Assad.
Außenminister Lavrov beim deutsch-russischen Forum. Dialog soll nun wieder großgeschrieben werden nach Jahren der Zerwürfnisse. Vor einem Monat erst war Präsident Putin bei der Kanzlerin. Jetzt betont Lavrov, dass man anfangen müsse, das gemeinsame europäische Haus zu renovieren. Von der deutschen Position hängt viel ab. Wir würden es begrüßen, wenn Berlin die Initiative ergreift, ohne irgendwelche Vorbedingungen und konkrete Erwartungen. Außenminister Maas hat konkrete Erwartungen, vor allem mit Blick auf Syrien. Russland solle keine Großoffensive syrischer Truppen auf Idlib unterstützen, die letzte Hochburg der Islamisten und anderer Assad-Gegner. 3 Millionen Menschen leben dort, eine neue Katastrophe drohe, vor allem, falls die Regierungstruppen bei einem Vormarsch Chemiewaffen einsetzen würden.
Russland verfügt über die Möglichkeiten, auf das syrische Regime einzuwirken, und wir bauen darauf, dass diese jetzt genutzt werden, damit ein solcher Einsatz von Chemiewaffen unter allen Umständen verhindert wird.
Für einen bevorstehenden Giftgaseinsatz Syriens gäbe es keine Hinweise, so Lavrov. Die Risiken für Zivilisten würden minimiert, der Kampf gegen Terroristen aber fortgesetzt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages sieht kaum Fortschritte.
Auch im Hinblick auf Idlib nicht die Andeutung eines Gesprächsinteresses, zu einer politischen Lösung zu kommen, sondern alles wird gerechtfertigt mit Terrorismusbekämpfung. Aber man kann nicht Krankenhäuser bombardieren und in Anspruch nehmen, dass man Terroristen bekämpft.
Trotz aller Konflikte, der Dialog soll fortgesetzt werden.
Der kommerzielle Walfang bleibt verboten. Die Internationale Walfangkommission hat bei einer Tagung in Brasilien einen Antrag Japans zur Aufhebung des Moratoriums abgewiesen. Auch die EU votierte gegen die Forderung. Seit mehr als 3 Jahrzehnten gibt es das internationale Abkommen, an das sich die meisten Länder halten. Japan tötet dennoch jährlich hunderte Meeressäuger, offiziell für Forschungszwecke.
Sie sind die größten Meeressäuger der Erde, Wale. Eine Art, bedroht durch zunehmende Umweltverschmutzung in den Weltmeeren. Und begehrte Beute für Fangflotten wie die Japans. Eine Jagd offiziell im Dienste der Wissenschaft. Beim Treffen der Walkommission in Brasilien wollte Japan mehr, die Rückkehr zum kommerziellen Walfang. Doch der Antrag, unterstützt von Island und Norwegen, ist gescheitert. Diese Entscheidung hat Japan zwar akzeptiert, droht aber mit Konsequenzen. Wenn die verschiedenen Sichtweisen nicht respektiert werden, dann könnte Japan irgendwann dazu gezwungen sein, seine Mitgliedschaft in dieser Walkommission zu überdenken. Umweltverbände sind erleichtert. Sie fordern neben einem Komplettverbot der Jagd mehr Schutzmaßnahmen für Wale.
Wale sind in den Weltmeeren zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Fischerei, Beifang, Unterwasserlärm, chemische Meeresverschmutzung, Plastikverschmutzung ist in aller Munde. Das sind Gefahren, die sind nicht leicht zu eliminieren.
Diese Gefahren hat die Walkommission in einer Resolution nun erstmals offiziell anerkannt. Darüber hinaus wollen die Staaten dafür sorgen, dass sich die Walbestände erholen auf das Niveau vor der industriellen Jagd. Diese Konferenz gibt den Nationen Rückenwind, die Wale besser schützen wollen, und erhöht den Druck auf die Länder, die noch immer Wale jagen.
Paul Manafort, Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, will bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Dabei geht es um mögliche Geheimabsprachen zwischen Trumps Wahlhelfern und Russland vor der Präsidentenwahl 2016. Manafort erklärte sich zugleich in einem Verfahren wegen Beratertätigkeit in der Ukraine für schuldig. Der Deal mit der Staatsanwaltschaft könnte ihm diesen Prozess ersparen. Das Weiße Haus betonte, Manaforts Einlassungen hätten nichts mit Präsident Trump zu tun.
Tausende Studenten haben in Mexiko-Stadt gegen Gewalt protestiert. Anlass war ein Angriff an der Nationalen Autonomen Universität Anfang des Monats, bei der 2 Menschen schwer verletzt wurden, sowie die Entführung von 43 Studierenden im September vor 4 Jahren. Studenten in Mexiko sind zunehmend Opfer von Überfällen und Gewalt.
Weil er über Facebook Terrorpropaganda verbreitet haben soll, ist ein Deutscher in der Türkei zu mehr als 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Das Auswärtige Amt bestätigte die Verurteilung. Der 46-Jährige mit türkischen Wurzeln war bereits Mitte August festgenommen worden, als er seine Mutter besuchte. In Belgien gibt es die ersten Fälle der afrikanischen Schweinepest. Etwa 60 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze wurde das Virus bei 2 toten Wildschweinen nachgewiesen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sagte, sie nehme die neue Situation sehr ernst, aber man sei gut vorbereitet. Bislang war das Virus vor allem in Osteuropa ausgebrochen. In Deutschland ist noch kein Fall bekannt. Für Menschen ist die afrikanische Schweinepest ungefährlich.
Die Polizei hat im Hambacher Forst die umstrittene Räumung von Baumhäusern fortgesetzt. Umweltschützer wollen den Energiekonzern RWE daran hindern, gut 100 Hektar Wald für den Braunkohletagebau abzuholzen. Einen Eilantrag der Aktivisten gegen die Räumung lehnte das Oberverwaltungsgericht in Münster ab. In Berlin besetzten Braunkohlegegner am Vormittag die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen.
Der Handelskonzern Metro will sich bis zum nächsten Frühjahr von seiner Supermarkttochter Real trennen. Wie das Unternehmen heute mitteilte, soll die Supermarktkette möglichst im Ganzen verkauft und nicht zerschlagen werden. Real beschäftigt in Deutschland etwa 34.000 Mitarbeiter und betreibt 280 Supermärkte. Metro will sich künftig auf das Großhandelsgeschäft konzentrieren.
Ein Modell für die Zukunft des Einkaufens, das sollte die Markthalle in Krefeld sein und Vorbild für den Umbau der gesamten Realkette. Mit modernen Angeboten und Wohlfühlambiente Kunden locken, das war der Plan des Real-Mutterkonzerns der Metro AG. Nun gibt es ein neues Geschäftsmodell. Metro will sich von Real trennen. Ein Käufer wird gesucht, denn Metro will sich international auf den Großhandel konzentrieren.
Das Großhandelsgeschäft ist ein anderes Geschäft als das Einzelhandelsgeschäft. Und das wirklich in insgesamt 36 Ländern weltweit. Und hier die Aufmerksamkeit im Management und auch natürlich die Investitionsmöglichkeiten zu fokussieren auf Gastronomie, auf Händler, die bei uns einkaufen, das ist das Ziel.
Zu viele Realmärkte waren die Sorgenkinder der Metro AG. Sie warfen zu wenig Gewinn ab, obwohl für Neubeschäftigte der Tarifvertrag schon gar nicht mehr gilt.
Diese großflächigen Warenhäuser, SB-Warenhäuser, sind einfach weniger gefragt. Sie sind auch bei der Edeka weniger gefragt, bei der Rewe. Und auch Kaufland hat Schwierigkeiten. Aber Real war besonders schlecht auf diese Problematik vorbereitet.
Die Mitarbeiter knüpfen an den zukünftigen Besitzer nun große Hoffnungen.
Ein Übernehmer muss die Verantwortung für die Menschen in den Vordergrund stellen und nicht die Gewinnmaximierung. Dazu gehören existenzsichernde Einkommen, Tarifbindung und zukunftssichere Konzepte für das SB-Warenhaus.
Für die Verkaufsverhandlungen setzt die Metro AG 5 bis 6 Monate an.
Seit Tagen bereiten sich die Menschen an der US-Ostküste auf den Hurricane Florence vor. Mittlerweile hat das Auge des Wirbelsturms das Festland erreicht, mit heftigen Böen, starkem Regen und Überflutungen. Das nationale Hurricane-Zentrum stufte den Wirbelsturm weiter herab. Der Gouverneur von North Carolina geht aber dennoch davon aus, dass nahezu der gesamte Bundesstaat überschwemmt wird.
Hier zeigt Florence seine zerstörerische Kraft. Rund 600.000 Menschen sind ohne Strom. Zwar wurde die Stärke des Hurrikans inzwischen auf die niedrigste Kategorie 1 herabgestuft, doch jetzt geht die tödliche Gefahr vor allem von den Wassermassen aus. Mehrere Küstenorte wurden bereits überschwemmt.
If you can hear me, please stay sheltered in place.
Wenn Sie mich hören, bitte bleiben Sie an einem sicheren Ort. Gehen Sie nicht nach draußen in den Sturm. Der Wetterdienst sagt extreme Blitzfluten voraus. Das Wasser wird schnell kommen und wie aus dem Nichts. Bis zu 5 Millionen Menschen könnten von den Überschwemmungen betroffen sein. Besonders hart getroffen wurde die Stadt New Bern. 150 Bürger sind hier in ihren Häusern eingeschlossen. Sie waren nicht der Aufforderung zur Evakuierung gefolgt. Tausende andere wurden vom US-Militär in Sicherheit gebracht. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht solche Angst. Es war erschreckend. Ich fragte mich, wohin das Wasser fließt, wie hoch es steigt, wie wir rauskommen und ob wir in der Falle sitzen. In mehreren Städten gelten Ausgangssperren. Es wurde der Notstand ausgerufen, neben North Carolina und South Carolina auch in 3 weiteren US-Bundesstaaten.
Auf den Philippinen sind die ersten Vorboten eines gewaltigen Wirbelsturms zu spüren. Der Taifun Mangkhut ist mit einem Durchmesser von 900 Kilometern und Windgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometern pro Stunde deutlich stärker als Hurricane Florence. Mehrere Millionen Menschen an den Küsten im Norden könnten betroffen sein. Dort soll Mangkhut in Kürze auf Land treffen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. September.
Der Norden Deutschlands bleibt weiterhin im Einflussbereich atlantischer Tiefausläufer, während sich weiter südlich zunehmend hoher Luftdruck durchsetzt. Heute Nacht gibt's mal mehr, mal weniger Wolken. Im äußersten Norden und Süden ein paar Schauer. Vom Westen bis in die Mitte klart es später auf. Zwischen Main und Donau sowie im Südwesten scheint morgen längere Zeit die Sonne. Im Norden sowie in Teilen Bayerns mehr Wolken und es entwickeln sich einzelne Schauer. Am Bodensee heute Nacht bis 15 im westlichen Bergland, teilweise nur 5 Grad. Morgen Werte von 16 Grad in Nordfriesland bis 23 Grad am Oberrhein. Am Sonntag im Norden teils Sonne, teils Wolken und meist trocken, sonst verbreitet sonnig und warm. Und so geht's auch in der neuen Woche weiter. Am Dienstag wird im Süden sogar wieder die 30-Grad-Marke überschritten.
Um 21.45 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Land unter, der Hurricane Florence erreicht die Ostküste der USA und gegen die Eskalation, wie Frankfurt-Oder mit Gewalt von Flüchtlingen umgeht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.